In der heutigen Episode soll es vorrangig um die Vorbildfunktion von Führungs- und Managementpersönlichkeiten gehen. Nach meinem Dafürhalten beobachten die Menschen in Organisationen sehr genau, was die ihnen Vorgesetzten tun und treffen ihre eigenen Entscheidungen dadurch. Dadurch entsteht Unternehmens- oder Organisationskultur und das ist genau das Thema. Die Organisationskultur kann durch die Führungskräfte und das Management nicht direkt beeinflusst werden und es stellt sich die Frage, was kann man denn dann tun, wenn es nicht direkt geht, zum Beispiel vorleben, was man möchte. Und demzufolge ist das der fünfte und letzte Tipp, den ich in dieser Episode aufgreifen möchte. In der vorangegangenen Episode habe ich diese Reihe mit fünf Perspektiven für Führungskräfte, für Managerinnen und Manager zum Gestalten in Organisationen begonnen. Das erste Thema bezog sich auf die sogenannten entschiedenen Entscheidungsprämissen und die Möglichkeiten, Entscheidungen treffen zu können in Organisationen. Die zweite Perspektive betraf das Netzwerk und die damit verbundenen Personalentscheidungen, die natürlich auch durch Führungskräfte, durch das Management beeinflusst werden können. Man kann sein Netzwerk aufbauen, wie ich in der vorangegangenen Episode ausgeführt habe. Beim dritten Tipp, bei der dritten Perspektive, habe ich dann einen Schnitt in der letzten Episode eingearbeitet und da geht es heute weiter. Da ging es um die Überschrift Hören und Sprechen. Mit dem Schwerpunkt auf Hören. Höre in deine Organisation, bevor du etwas sagst. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass du anschlussfähiger bist und damit die Kultur in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kannst, größer. Ein weiterer Tipp, den ich heute noch erläutern möchte, der vierte Tipp, bezieht sich auf das Thema der Programme. Hier speziell der sogenannten Zweckprogramme, die auch strategische Programme sein könnten und wie man hier pragmatisch vorgehen kann. Und last but not least kommt dann die fünfte Perspektive, nämlich die schon angekündigte Vorbildfunktion von Management- und Führungspersönlichkeiten. In der letzten Episode habe ich einen Schnitt gemacht, weil die Episode irgendwie zu lang geworden ist und bin mitten im Thema Hören und Sprechen stehen geblieben. Ich habe ein Beispiel aus meiner Organisation gebracht, wie ich sehr pragmatisch gehört und gesprochen habe als Vorstand. Um die Katze aus dem Sack zu lassen in dieser Episode, ich bin einfach früh durch die Firma gegangen und habe jeden guten Morgen gesagt. Wie das ganze Ritual ablief, habe ich in der letzten Episode erläutert. Wenn dich das interessiert, gerne nochmal eins zurückspringen. Nun habe ich als Berater aber nicht nur meine eigene Organisation beobachten dürfen, sondern war natürlich auch in fremden Organisationen involviert und habe dort auch meine Erfahrungen treffen können. Und mit einem zweiten Beispiel zum Schwerpunkt Hören und Sprechen möchte ich eine Episode aus meiner Beraterpraxis mit dir teilen. Damit geht es im Weiteren im Anschluss gleich nahtlos weiter. Ich wünsche dir viel Erkenntnis, viel Spaß bei dieser spannenden Episode. Herzlich willkommen, mein Name ist Heiko Rösse. Ich habe das auch in fremden Organisationen erlebt. Und zwar war ich dort als Unternehmensberater unterwegs und habe Prozesse mitgestalten dürfen. Die Aufgabe war, im Prinzip den Gesamtprozess der Organisation mal als solchen zu erfassen und zu optimieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin in die Werkhalle hineingegangen und habe dort mit den Werkern gesprochen. Die waren ganz irritiert, weil das hat vor mir als Berater scheinbar lange niemand mehr gemacht. Diese Leute waren extrem offen. Die haben mir ganz viel geschildert, was gut läuft, aber auch, was man besser machen könnte. Sie haben nicht gejammert, überhaupt nicht, sondern sie haben gleich immer auch Lösungsideen mit präsentiert. Das Spannende ist, ich habe dann diese Lösungsideen alle zusammengestellt und habe sie dann meinem Auftraggeber, also dem Management dieser Organisation, präsentiert. Und die haben dann so sinngemäß gesagt, Mensch, Herr Rössel, Wahnsinn, was Sie alles rausgefunden haben. Und ich habe dann gesagt, ich habe eigentlich gar nichts herausgefunden. Ich habe nur mal die Leute gefragt. Sie hatten nicht nur das Problem artikuliert, sondern immer auch gleich die Lösung dazu. Ja? Und dann hat das Management sehr clever reagiert. Man hat dann Schritt für Schritt die Ideen der eigenen Leute umgesetzt und fragt nicht, welche Motivation das in dieser Organisation ausgelöst hat. Also eine extrem wirksame Intervention durch Hören und Sprechen, könnte man sagen. Zuerst hat man zugehört, in dem Fall war ich das, und dann hat das Management aber gut reagiert und hat Ideen des Teams kommunikativ wieder zurückgetragen und hat gesagt, okay, macht das jetzt so. hat eine Entscheidung getroffen, macht es jetzt so, wie ihr es selber vorgeschlagen habt. Und nicht nur die Prozesse haben sich damit optimiert, sondern auch die Motivation ist schlagartig nach oben gegangen. Die Leute haben sich gehört gefühlt, die Leute haben sich gesehen gefühlt, die Leute haben das gespürt, was man heute gerne als Wertschätzung bezeichnet. Und das war wunderbar zu beobachten, dass sowohl die Prozesse sich verändert haben, also wir können uns daran erinnern, ein Prozess, der festgelegt ist, ist ja eine entschiedene Entscheidungsprämisse, ein Teil des Konditionalprogramms, aber auch die Kultur hat sich verändert, weil die Leute sich gehört fühlen und wertgeschätzt fühlen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, also der Tipp an dieser Stelle, hören, ganz wichtig, und dann auf das Gehörte reagieren, hören und sprechen, habe ich diesen kleinen Merker genannt. Eine weitere Perspektive bezieht sich auf die Programme, speziell auf die Zweckprogramme einer Organisation, also auf die Dinge, die den Zweck einer Organisation vorgeben. Ich nenne das auch gern Strategie, denn aus meinem Dafürhalten oder nach meinem Dafürhalten ist die Strategie genau dafür da, der Organisation auch einen Zweck, eine Richtung, einen Vektor zu geben. Und an dieser Stelle möchte ich gar nicht so viel sagen, weil ich habe schon was dazu gesagt. Ich möchte nur noch mal einen Tipp wiederholen. Ich finde es sehr praktisch, nicht eine abstrakte Strategie zu entwickeln und Strategie-Workshops durchzuführen, in denen die typische strategische Pyramide aus Leitbild, Vision, Mission, strategischen Zielen bearbeitet wird, weil das Ganze meistens sehr abstrakt bleibt und sich nicht in der Kultur einer Organisation niederschlägt. Das heißt also, man kann nicht davon ausgehen, dass so eine sehr abstrakte Kommunikation später die Kultur der Organisation beeinflusst, sie wird eher wieder verschwinden, diese abstrakte Kommunikation, nachdem die Workshops vorbei sind. Mein Tipp ist, die Produkte der Organisation in den Mittelpunkt der Strategie zu stellen. Jede Organisation hat ja irgendwelche Angebote, Lösungen, irgendeine Art von Portfolio. Und ich rede hier nicht nur von Business-Organisationen, sondern auch von anderen Organisationen. Ich habe diese Methode auch in sozialen Einrichtungen genutzt, in Kindergärten. Ich habe diese Methode auch in Verwaltungen genutzt, in Landratsämtern, in Ministerien beispielsweise und natürlich in Business-Organisationen. Jede Organisation hat Angebote, Produkte und Lösungen, für die die Menschen bezahlen würden, wenn sie bezahlen müssten. Also nicht alles muss bezahlt werden, gerade in karitativen Einrichtungen nicht oder auch in medizinischen Einrichtungen nur teilweise. Und dennoch gibt es ein Portfolio. Das Portfolio eines Kindergartens, das Portfolio einer Schule, das Portfolio einer Universität, das Portfolio eines Landratsamtes und natürlich auch das Portfolio eines Wirtschaftsunternehmens. Wenn ich mir dieses Portfolio angucke im Ist und überlege, wie sich dieses Portfolio strategisch verändern soll, ganz konkret an den Produkten, an den Angeboten und Lösungen, dann habe ich eine sehr viel konkretere, anschlussfähigere Kommunikation, die oftmals viel einfacher in die Kultur einer Organisation einfließt. Auf das wollte ich hinaus. Und das Ganze kann sich nicht nur für das Unternehmen als Ganzes nutzen lassen, also die Organisation, sondern auch für die Substrukturen innerhalb einer Organisation, wenn es sich um eine große Einheit handelt. Das heißt, wenn wir uns einen großen Konzern vorstellen, der zum Beispiel Autos produziert, dann ist ja das Produktportfolio dieses Konzerns das Auto oder die Autos. Aber innerhalb des Konzerns gibt es zum Beispiel die Kantine und deren Produkt ist das Essen für die Mitarbeitenden. Oder zum Beispiel die IT-Abteilung und deren Produkte sind zum Beispiel SAP-Arbeitsplätze. Oder die Personalabteilung und deren Produkte sind zum Beispiel Recruiting- und Personalentwicklungsangebote. So lässt sich diese Idee sowohl für die Gesamtorganisation als auch für deren Subbereiche einsetzen. Und das ist ein sehr praktischer Tipp, weil er in die Kultur einer Organisation viel einfacher eindringen kann als abstrakte strategische Überlegungen in abstrakten Zweckprogrammen. Nun nochmal zurück zum Zweckprogramm einer Organisation, also genau zu dieser Entscheidungsprämisse. Ich empfehle hier, die Produkte und die Veränderung der Produkte als Objekt, als Phänomen zu etablieren und keine abstrakte Strategie oder Vision. Wenn dich das detaillierter interessiert, ich habe zwei Episoden dazu aufgenommen, und zwar die Episode 207 und 208. Ich verlinke die auch extra nochmal in den Shownotes, weil dann brauche ich hier nicht viel mehr dazu zu sagen, denn vielleicht hast du ja die beiden Episoden schon gehört und ich möchte nicht zu viel Redundanz erzeugen. Und wenn du es nicht gehört hast, dann würde ich an dieser Stelle oder später, wenn du hier zu Ende gehört hast, mal auf 207 und 208 zurückspringen und mir anhören, wie man eine extrem anschlussfähige Strategie entwickeln kann und damit natürlich dem Zweckprogramm oder der Entscheidungsprämisse Programm und hier speziell Zweckprogramm einer Organisation sehr dienlich sein kann. Das war der vierte Tipp, die vierte Perspektive, was Management in einer Organisation verändern könnte. Und nun komme ich zum fünften und mir vielleicht sogar das wichtigste oder ein ganz, ganz entscheidender Punkt, nämlich das Vorleben. Angenommen, du bist Managerin oder Manager, Führungskraft deiner Organisation, deines Teams, deiner Abteilung, vielleicht deines ganzen Unternehmens, oder du darfst andere dabei beobachten und begleiten, genau diesen Job zu erledigen, wenn du vielleicht systemischer Organisationsentwickler oder Coach bist. Ein ganz entscheidender Punkt ist, tue das, was du von anderen erwartest und verlangst. Oder wenn du andere beobachtest, dann kannst du beobachten, ob die Führungskraft das tut, was sie von ihrem Team erwartet. Ich hatte in einer der vorangegangenen Episoden schon mal das kleine Beispiel dieser Vertriebsorganisation herausgeholt, in dem man Wirtschaftlichkeit propagiert. Das heißt also, eine Entscheidungsprämisse, ein Zweckprogramm ist, verhalte dich stets wirtschaftlich. Das Vorleben war aber das ganze Gegenteil. Wenn sich das Management dieser Organisation getroffen hat, stets im Fünf-Sterne-Hotel, dann hat man die erlesensten Speisen gegessen und tatsächlich die teuersten Weine von der Karte getrunken, also Weine von mehrere hundert Euro geköpft sozusagen, und hat damit gezeigt, vorgelebt, dass die eigene Entscheidungsprämisse, nämlich arbeite wirtschaftlich, durchs Management überhaupt nicht exekutiert wird. Und du kannst dir vorstellen, wie die Leute auf diese Beobachtung reagieren. Man kann also nicht davon ausgehen, dass hier große Wirtschaftlichkeit zum Einsatz gekommen ist in der Kultur, sondern man hat dann halt selbst auch sich gutes Essen ausgesucht, guten Wein getrunken, im Zweifel die Business Class anstatt die Economy Class gewählt und alles sowas. Das heißt, das Vorleben ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte nun noch zwei Beispiele, ein gehörtes und ein selbst erlebtes, beisteuern, um die Bedeutung des Vorlebens für die Kultur einer Organisation zu verdeutlichen. Ein Beispiel kam von Wolfgang Reitzle. Wolfgang Reitzle war ein sehr junger Vorstand im BMW-Konzern und er wurde auf diesen Posten von Eberhard von Kühnheim, einem legendären Vorstandsvorsitzenden von BMW, berufen. Die Geschichte ist schon ein paar Jahre her, die ich dann von Wolfgang Reitzle hörte. Und wichtig ist schon mal, Wolfgang Reitzle, der Entwicklungsvorstand von BMW damals, fand diese Geschichte so bedeutsam, dass er sie in einem Interview sogar geteilt hat. Und ich fand sie so bedeutsam, dass ich sie heute mit dir teilen möchte. Ich muss ein bisschen den historischen Kontext einsortieren, weil zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte spielte, gab es noch alte Telefonanlagen und Telefongespräche wurden noch einzeln abgerechnet, haben also etwas gekostet. Ich kann mir vorstellen, einige jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen gar nicht mehr ganz genau, dass früher Telefongespräche einzeln bezahlt wurden, also jedes Gespräch für sich, nach den Minuten, die sie gedauert haben. Und dass es in Unternehmen so Telefonapparate gab mit Tasten drauf, die man wählen musste, um jemanden anzurufen. Ja, also sowas hat es früher gegeben, gibt es vielleicht heute immer noch. Aber das Gespräch war kostenpflichtig. Und nun gab es in jedem Unternehmen eine Policy zu den privat geführten Gesprächen. Bei einigen Unternehmen war es schlicht und ergreifend verboten, das geschäftliche Telefon für private Gespräche zu verwenden, weil logischerweise hätte dann die Firma ein privates Gespräch bezahlt. Und andere Firmen hatten die Policy, eine spezielle Vorwahltaste zu drücken am Telefon, um ein privates Gespräch zu signalisieren, um danach dann sozusagen dieses Gespräch auch bezahlen zu können. Das wurde dann also auf dem Gehaltszettel abgerechnet. So, soweit mal zur Vorrede. Vielleicht kannst du dir ein bisschen vorstellen, falls du diese Regelung oder diese Regelungen oder diese Struktur gar nicht kennst. Bei BMW gab es diese Regelung jedenfalls, so hat das Wolfgang Reitzle berichtet. Und als er in den Vorstand berufen wurde und dann in die Chefetage ganz oben ins Hochhaus kam, hat Eberhard von Kühnheim ihm seinen Arbeitsplatz gezeigt und das Telefon und hat gesagt, Übrigens, Herr Reitze, wenn Sie ein Privatgespräch führen wollen, dann müssen Sie die 9 drücken, dass das auch als solches markiert wird und das wird dann von Ihrem Gehalt im Prinzip verrechnet. Ja, Wahnsinn, oder? Also wirklich eine beachtliche Geschichte, die sehr deutlich macht, dass es hier offensichtlich eine Kultur gegeben hat, eine Kultur der Sparsamkeit oder der Wirtschaftlichkeit und dass der Vorstandsvorsitzende, der wahrscheinlich viele Millionen verdient hat, dem anderen Vorstand, der wahrscheinlich auch viele Millionen verdienen wird oder verdient hat, den Hinweis gibt, markiere deine Privatgespräche, mache die Dinge exakt und ordentlich, denn andere werden es beobachten und werden ihre eigenen Entscheidungen dadurch beeinflussen. Also lebe vor, was du von anderen erwartest. Eberhard von Kühnheim jedenfalls hat vorgelebt, was er von anderen erwartet und das hat mir sehr gut gefallen. Ich unterstelle einfach mal, dass von Kühnheim auch die 9 gewählt hat, wenn er ein Privatgespräch führte. Das liegt da hier irgendwie auf der Hand. Alles andere wäre natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, das finde ich ein spannendes Beispiel. In meinem Unternehmen zum Beispiel gab es früher eine Arbeitszeitpolicy, die hieß, man muss spätestens 9 Uhr da sein und darf frühestens 15 Uhr gehen. Das Ganze wurde festgelegt noch lange vor Homeoffice, also als noch Präsenz präsent war und die Leute noch im Büro waren. Diese Regelung gab es deshalb, um eine gewisse Anwesenheitswahrscheinlichkeit zu garantieren. Also wenn ich dann zu einem Kollege gehen wollte oder ein Meeting organisieren musste, konnte ich davon ausgehen, ab 9 ist er da, ab 3 ist es nicht mehr sicher. Lange Rede, kurzer Sinn. Als ich in diesem Unternehmen Vorstand war, in meinem Unternehmen, hast du mich nie nach 9 kommen sehen und nie vor 15 Uhr gehen sehen. Es war meine Firma und ich war der Chef. Und trotzdem bin ich nicht früher gegangen und nicht später gekommen, als die Arbeitszeitpolicy es vorsah. Denn es ist doch völlig klar, dass die Mitarbeitenden beobachten, wie die Führungskraft sich verhält, wirklich verhält. Nicht die Lippenbekenntnisse, sondern das echte Verhalten wird beobachtet. Ja, ich habe noch ein weiteres Beispiel, ein kulturprägendes Beispiel meiner kleinen Organisation. Ich habe ein Startup gegründet, gemeinsam mit meinem Partner. Und wie es im Startup so ist, hatten wir natürlich auch kein Geld. Demzufolge haben wir sehr sparsam agiert. Und wenn wir irgendwo auf Messen und Kongressen und Veranstaltungen waren, haben wir mein Doppelzimmer genommen und zu zweit drin geschlafen. Und dann haben wir nach und nach neue Mitarbeitende eingestellt. Unser Unternehmen wurde etwas größer. Da aber mein Kollege und ich immer in einem Doppelzimmer geschlafen haben, haben die anderen dann auch Doppelzimmer gebucht. Also es bedurfte gar keiner entschiedenen Entscheidungsprämisse, also einer Hotelpolicy, sondern durch das Beobachten des Verhaltens der Geschäftsführung, also der Gründer in dem Fall, haben sich die anderen auch entschieden, kulturell entschieden, das so zu tun. Also es entstand sozusagen ein Konditionalprogramm, würde ich mal sagen, wenn ich in einem Hotel eine Übernachtung buche und mit einem Kollegen zusammen unterwegs bin, dann buche ich ein Doppelzimmer. Ein Konditionalprogramm, welches nirgendwo entschieden wurde, aber entschieden werden könnte, in dem Fall nicht entschieden wurde, sondern einfach in der Kultur der Organisation sich verankert hat durch Beobachtung. Ja, und als die Firma schon viel größer war und wir dann gemeinsam mit dem ganzen Team zum Beispiel auf Messen gegangen sind oder alle 2 Jahre, wenn die ganze Firma zum Firmenausflug geht, dann ist diese Policy immer noch dabei. Das heißt, es werden fast ausschließlich Doppelzimmer gebucht, aber es gibt wie von jeder Regel auch Ausnahmen. Also wenn Mitarbeitende aus irgendwelchen Gründen nicht möchten, mit Kolleginnen und Kollegen im Doppelzimmer zu schlafen, dann dürfen sie auch Einzelzimmer buchen. Also es ist kein Zwang, aber die Kultur ist da und die meisten folgen dieser Kultur und schlafen dann im Doppelzimmer. Eine eher ungewöhnliche Geschichte, würde ich mal sagen, die mir heute aber so richtig gut gefällt, die den Teamgeist unterstreicht und die zeigt, was Kultur macht. Und zwar durch Vorleben. Währenddessen die Vertriebsorganisation, das eingangs genannte Beispiel, eher prasst, obwohl eigentlich eine andere Regel festlegt, dass man sparsam sein sollte, zeigt unsere Kultur, dass man gar nichts festlegen muss, wenn man es vorlebt. Und deshalb würde ich gerade für Führungskräfte, die im überschaubaren Rahmen durch die Kolleginnen und Kollegen direkt beobachtet werden können, unbedingt dieses Vorleben als ganz, ganz wichtige Möglichkeit der Intervention darlegen. Deswegen habe ich es an die letzte Stelle gesetzt, nicht weil es das Unwichtigste ist, sondern weil ich es als das Wichtigste finde. Lebe, was du sagst. Lebe, was du möchtest. Überlege dir, dass deine Handlungen beobachtet werden und du kannst ja zum Teil bewusst Handlungen durchführen, um damit zu zeigen, dass du das lebst, was du auch sagst. Ja, ich habe in meiner Organisation als Vorstand beispielsweise Zigarettenkippen aufgehoben, die auf dem Parkplatz lagen, weil ich möchte, dass auf dem Parkplatz keine Zigarettenkippen liegen. Ich bin mir sicher, solche Dinge werden von anderen beobachtet und entsprechend durchgeführt. Wenn ich am Wochenende mal eine Arbeit anordnen musste, weil ein wichtiges Kundenprojekt einfach diese zusätzliche Arbeit am Wochenende benötigte, dann war ich da. Ja, ich konnte nicht sagen, Leute, kommt am Wochenende rein und bearbeitet das Projekt und ich war nicht da. Natürlich war ich da. Reinhard Sprenger hat mal schön gesagt, sinngemäß, dass die Mitarbeitenden einer Organisation sehr genau beobachten, wie ihre Führungskräfte tatsächlich mitarbeiten, gemeinsam die Ziele der Organisation erledigen, verfolgen und mit ihnen gemeinsam kämpfen. Und ja, genau, dem ist kaum was hinzuzufügen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Denn alle anderen Dinge, alle kommunikativen Interventionen werden auch immer mit der Beobachtung des konkreten Verhaltens abgeglichen. Und wenn hier Dissonanzen festgestellt werden, dann ist es immer schwierig. In dem Sinne hoffe ich, dass ich dir heute mit meinen 5 Tipps für die Interventionen in den entschiedenen und den nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen die ein oder andere Perspektive schenken konnte. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Du kannst in den entschiedenen Entscheidungsprämissen gestalten, weil du als Führungskraft oder als Manager Entscheidungen treffen kannst. Das heißt, das ist unstrittig. Du kannst dir also sozusagen das Regelwerk immer wieder kritisch vorknüpfen. Das war die erste Idee. Die zweite Idee, Netzwerke. Und überlege dir, ob du an die entscheidenden Stellen deiner Organisation Vertraute setzt, die deine Agenda unterstützen. Hierbei geht es übrigens nicht nur um Entscheidungen der Hierarchie, sondern zum Beispiel auch die Frage, welchem Ansprechpartner übergibst du einen besonders wichtigen Kunden, der dir wichtig ist? Oder welcher vertrauten Person vertraust du ein Projekt an, welches du besonders bedeutsam empfindest? Also auch hier ist es wichtig, Leute zu nutzen, die die eigene Agenda unterstützen und dadurch natürlich eine größere Reichweite für deine Ideen erzeugen. Also das war der weitere Tipp im Kontext der Kultur. Ja, protegiere deine Buddies mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen, inklusive der moralischen Bedenken, auf die bin ich schon eingegangen. Das andere war Hören und Sprechen, wobei ich das Hören besonders unterstrichen habe. Das heißt, höre zu, wie deine Organisation funktioniert, höre auf die Menschen in deiner Organisation und versuche anschlussfähig mit den Menschen in deiner Organisation zu kommunizieren. Und der weitere Tipp war, die Zweckprogramme einer Organisation an den Produkten auszurichten, keine abstrakten neuen Strategien einzuführen, keine Visionen und Leitbilder zu entwickeln, die für die Organisation schwierig greifbar sind, sondern am besten die Produkte, die Angebote und Lösungen einer Organisation in deren Mittelpunkt zu stellen. Und der letzte entscheidende Tipp an dieser Stelle, die letzte entscheidende Perspektive, lebe vor, was du von anderen erwartest. In dem Sinne wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.